So gibt es sehr viele rassistische Ausschlüsse. Und die zeigen sich in allen Lebensbereichen, 7/24, also jeden Tag, 24 Stunden. Das kann bei der Wohnungssuche sein, beim Schulübertritt, auf der Jobsuche, auf dem Arbeitsweg, in der Arztpraxis.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela
und Romina von Women's Guide.
In unseren Podcast-Interviews haben wir bereits mehrmals über Diversity and Inclusion gesprochen oder auf Deutsch auch Diversität und Inklusion und eben auch darüber, wie wichtig es beispielsweise ist, in gemischten Teams zu arbeiten. Und wenn wir sagen, es ist wichtig, dann wissen wir aus wissenschaftlichen Studien, dass eben diverse Teams auch bessere Resultate liefern und wir natürlich persönlich auch finden, es macht einfach mehr Spaß. Dabei haben wir uns bis jetzt vorwiegend auf die Diversität zwischen den Geschlechtern, also vor allem zwischen Mann und Frau, konzentriert. Wenn wir aber von echter Diversity und Inclusion sprechen wollen, dann geht das eben wesentlich weiter. Auch Themen wie Rassismus, Diskriminierung anderer Geschlechter, also welche sich nicht in diesem binären System von Mann und Frau befinden, Menschen mit Behinderungen und weiter sind von Relevanz, von wichtiger Relevanz. Mit Rahel Elmawi, soziokultureller Aktivistin, wollen wir uns heute dem komplexen Thema Rassismus annähern und eben verstehen, was damit wirklich gemeint ist. Der Begriff wurde ja in der letzten Zeit auch viel gebraucht. Und wir wollen auch verstehen und lernen, was wir unternehmen können, gegen diese Form von Diskriminierung zu tun. Herzlich willkommen, liebe Rahel. Schön, dass du bei uns zu Gast bist.
Danke euch herzlich für die Einladung. Ich habe mich gefreut, mit euch ins Gespräch zu kommen.
Rahel, wir haben uns ja letztes Jahr im Rahmen eines Podiums kennengelernt. Da war das Thema Vorbilder in Kinderbüchern. Und ich war total begeistert von dir und was du arbeitest, was du schon erarbeitet hast. Und unter anderem habe ich eben auch erfahren, dass du Organisationen coacht, rassismusfrei zu werden. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die richtige Begrifflichkeit nutze oder weniger rassistisch zu sein. Du wirst uns das dann sicher noch erklären, was du da genau machst. Aber wir fanden das ein total spannendes und wichtiges Thema, mit dir heute darüber zu sprechen, weil viele Organisationen schreiben sich Diversity und Inclusion auf die Fahne, aber es geht eigentlich gar nicht so tief, wie es gehen sollte. Und so Organisationsstrukturen lassen sich ja oft auch nicht so einfach ändern. Bevor wir jetzt ins Thema abtauchen, nimmt es uns natürlich Wunder, wer du bist und wie du persönlich jetzt auch zum Thema Rassismus gefunden hast oder wie du das erste Mal auch mit diesem Thema in Kontakt gekommen bist und dann dich darauf auch spezialisiert hast.
Danke vielmals, Angela. Rassismus und ich, das ist eine Geschichte, die mich in unterschiedlicher Intensität und auch in unterschiedlichen Möglichkeiten von Artikulation mein ganzes Leben schon prägt. Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit einem schwarzen muslimischen Vater und einer weißen christlichen Mutter. Wir haben auf verschiedenen Kontinenten auch gelebt, in meiner sehr, sehr jungen Kindheit, nachher vor allem in der Schweiz. Und diese Akte der Rassifizierung haben wir als Familie und ich an meiner Person auch immer wieder erlebt und eben durch das, dass wir Rassismus erleben, auch oder rassifiziert werden, haben wir eben das immer wieder auch als rassistische Diskriminierung erfahren, wo Zugänge auch verwehrt sind. Ich bin aufgewachsen vor allem im Kanton Zürich und habe hier eine Ausbildung gemacht, dann im jungen Erwachsenenalter zur soziokulturellen Animatorin und später als Dozentin für Soziokultur gearbeitet an einer Hochschule, an der Hochschule Luzern, und da auch ein Forschungsfeld geleitet zur Frage von Partizipation und zivilgesellschaftlicher Beteiligung. Und bin jetzt seit mittlerweile 5 Jahren selbstständig in der Beratung von Organisationen bei der Entwicklung einer diversitätssensiblen und rassismuskritischen Betriebskultur. Weil es ja nicht nur darum geht, dass Betriebe besser sind in ihren Resultaten, sie sind erst besser in ihren Resultaten, wenn sich alle auch entfalten können und eben auch akzeptiert werden. Und das heißt, die Organisationen haben da eben auch eine Aufgabe, nach innen zu schauen, wie müssen wir denn aufgestellt sein, wie du das vorher auch erwähnt hast, welche Strukturen verhindern denn auch diese Entfaltung, welche Hindernisse sind Personen mit Rassismuserfahrung immer wieder im Weg, die eben Ausschlüsse produzieren. Und das miteinander zu analysieren und in Erfahrung zu bringen, das ist ein Teil, was ich jetzt im Moment beruflich mache. Ich gebe viele Sensibilisierungsworkshops, Fortbildungen, Schulungen oder ich begleite wirklich auch längere Analysen von Organisationen. Und dabei ist mir immer ein intersektionaler Ansatz auch wichtig, dass wir nicht nur eine Fragestellung anschauen, sondern dass wir das wirklich auch in der Verschränkung anschauen. Was heißt es denn, als Mensch in unserer Gesellschaft positioniert zu sein? Wir alle haben immer ein Geschlecht, wir haben immer eine Race, wir haben immer ein Alter, wir sind immer im Spektrum Behinderung auf einer Seite auch eingeteilt. Wir kennen die Binarität behindert, nicht behindert, alt, jung, weiß, Person of Color, und in diesem Spektrum sind wir aber alle eigentlich verortet, und in dieser Verortung heißt es dann eben auch genau zu schauen, welche Hindernisse zeigen sich da und wie zeigen sie sich in der Verschränkung auch. Vielleicht so viel zu mir, es gäbe natürlich noch einiges mehr zu sagen, aber ich fokussiere jetzt mal auch so im Sinne von zum Thema, zu dem wir sprechen.
Vielen Dank für diesen Einstieg zu dir als Person. Wenn wir zum Thema Rassismus kommen, Rassismus ist ja ein komplexes Konstrukt oder ein komplexes Konzept. Kannst du zu Beginn erklären, was man unter Rassismus versteht oder was vielleicht die Allgemeinheit unter Rassismus versteht und was es eben wirklich wäre und welche Konzepte sich hinter diesem Begriff verbergen?
Also wenn wir sehr vereinfacht das Wort Rassismus in den Mund nehmen und versuchen zu erklären, können wir sagen, Rassismus ist ein System, das entwickelt wurde, um Menschen zu bewerten in wertvoll und nicht wertvoll, und mit dem auch eine Legitimation zu schaffen, um die ganze Ausbeutung gewisser Menschen zu legitimieren, nämlich die Versklavung von Menschen, Enteignungen, Landressourcen, die ausgebeutet werden bis heute. Und das steht in einem Machtgefälle in unserer Gesellschaft, das eben unter anderem sehr stark mit Rassismus erklärt werden kann und an dem die Schweiz auch maßgeblich mitentwickelt hat. Also diese ganzen Forschungen zu der Rassentheorie, ich setze das Wort in Anführungszeichen, ich finde, es ist etwas sehr Gewaltvolles auch, das heute immer noch mitwirkt und immer noch eine soziale Realität schafft, dass es diese Unterscheidung gibt. Diese gewaltvollen Ausschlüsse, da hat auch die Schweiz an den staatlichen Hochschulen maßgeblich geforscht und das weiterentwickelt. Bis 1960er Jahre. Also das ist etwas, das sehr lange hier auch wirkte. Und so werden heute, wenn wir Rassismus erklären, werden Leute aufgrund verschiedener Merkmale immer wieder verandert, sagt man. Es gibt das Konzept des Othering im Englischen. Und es gibt Zuschreibungen an Leute, und diese Zuschreibungen entscheiden dann über Zugang und Nichtzugang. Und heute ist das sehr oft nicht mehr von dieser Ideologie abgeleitet, sondern es hat sich über die letzten Jahrhunderte in unserer Kultur niedergeschlagen, in unserer Gesellschaft, dass wir diese Unterscheidungen immer wieder machen. Implizit, das ist nicht ein bewusster Akt, aber der wird immer wieder vollzogen. Und durch das werden Leute, die als muslimisch gelesen werden, jüdisch gelesen werden, Sinti, Seronias, jenische Personen, werden ausgeschlossen und diskriminiert, ebenso schwarze Personen. Und es spielt gar keine Rolle, ob man in der Schweiz geboren ist oder nicht in der Schweiz geboren ist und in die Schweiz migriert ist. Es findet immer wieder statt. Man entscheidet, zugehörig oder nicht zugehörig. Und so gibt es sehr viele rassistische Ausschlüsse. Und die zeigen sich in allen Lebensbereichen, 7/24, also jeden Tag, 24 Stunden. Das kann bei der Wohnungssuche sein, beim Schulübertritt, auf der Jobsuche, auf dem Arbeitsweg, in der Arztpraxis. Wir kennen das, es gibt immer wieder Berichte, wo Leute das auch kundtun und trotzdem wird es noch nicht so betrachtet als etwas, was eben die Institutionen und die Gesellschaft auch angeht. Es wird immer wieder auch individualisiert, dass wir das nur auf dieser zwischenmenschlichen Ebene anschauen. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, dass wir auch zu dem kommen. Und wenn ich sage, zum Beispiel Arbeitsweg, da denke ich an Racial Profiling, wo Leute aufgehalten werden, auch einfach aufgrund ihrem Aussehen und von der Polizei kontrolliert werden und somit eben dann verhindert werden, ihren Weg tun zu können, vielleicht auch mitgenommen werden auf den Polizeiposten. Ich denke aber auch, wenn ich sage Arztpraxis, auch daran, dass in der europäischen Ausbildung nicht gelehrt wird, wie man an stark pigmentierter Haut Krankheiten ablesen kann. Das kann über Leben und Tod entscheiden. Aber die Ausbildung ist nicht so, dass Personen mit pigmentierter Haut eben wirklich dann die gleiche medizinische, schnelle Versorgung und Expertise erhalten. Aber auch auf Jobsuche gibt es Studien, die klar zeigen, dass es da immer wieder klare Biases gibt. Und das ist ein Wort, das man viel braucht, dass man eben dann Leute aufgrund von rassialisierten Merkmalen ausschließt und sie gar nicht einlädt an ein Vorstellungsgespräch. Ich wollte das jetzt noch ein bisschen mehr verdeutlichen, weil ich es wichtig finde, dass wir wissen, von was wir sprechen und wie tief das ins Leben von Menschen mit Rassismuserfahrung eben eindringt. Vielleicht noch ein letztes, auch Schulübertritt, wenn ich das erwähne. Auch hier wissen wir seit vielen Jahren, also meine ich mindestens 2 Jahrzehnte, dass auch die Schulselektion Biases hat, dass das nicht anhand der Leistung der Kinder auch gemessen ist, sondern aufgrund des verschiedener Vorurteile auch gegenüber dem Kind und der Familie, welche Kinder dann eben welche Ausbildung erhalten sollen. Und da gibt es ganz klar auch eine Rassifizierung und damit schaffen wir ja auch wieder eine Klassengesellschaft, wer dann welche Ausbildung erhalten kann. Und all diese Diskriminierung gegenüber rassifizierten Personen bringt eine Privilegierung auf der anderen Seite hervor, nämlich die Leute, die nicht rassifiziert werden, erhalten keine Hindernisse in ihrem Lebensweg und die sind einem gar nicht so bewusst, das weiß man gar nicht so genau und trotzdem profitiert man die ganze Zeit von diesem rassistischen System.
Ich mag dieses Zitat so gut, dass Privilege is invisible for those who have it. Mhm. Ja, also ich finde, genau. Das bringt es echt auf den Punkt. Und wenn man sich mal überlegt, ja, ich sage jetzt als weiße, gesunde, besten noch, in Anführungszeichen, am besten männlich in der Schweiz, das ist wirklich dann schwierig, sich das vorzustellen. Das ist mir jetzt auch sehr eingefahren, diese konkreten Beispiele, die du genannt hast. Und wenn sich das dann kumuliert, ja, das muss wirklich stark auf einem lasten.
Genau, das lastet stark und eine Schwierigkeit aber von unserer Gesellschaft ist dann doch auch die Ignoranz, also weil artikuliert ist es ja schon lange. Also, oder dein Zitat, das du bringst, natürlich auf der einen Seite, was wir nicht sehen oder nicht erleben, aber es wird uns immer wieder vermittelt, es wird uns gesagt, wir wissen es aus vielen Studien, wir können gewisse Phänomene sogar statistisch messen und trotzdem wird es immer negiert, es wird immer abgesprochen, es wird immer abgelenkt vom Thema. Das ist auch beforscht, da gibt es verschiedene Fachbegriffe auch für die, all diese Ablenkungen. Und mit all diesen, diesen Abwehrmechanismen und dem Widerstand wird natürlich wird das Thema unter den Teppich gekehrt und den Status quo, der weiße Menschen bevorzugt, die ganze Zeit nochmals zementiert und weiter befördert. Und das gilt es wirklich eben auch zu hinterfragen und abzulegen. Wie tragen wir denn auch bei zu diesem Muster, was für Komplizenschaften werden da entworfen durch das Nicht-Zuhören und Nicht-Bereit-Sein zu analysieren und so weiter.
Eben das Thema taucht ja auch immer wieder auf, Rassismus. Also es gibt jedes Jahr in der Schweiz ja so eine Anti-Rassismus-Kampagne, auch im Sport, gerade im Fußball, sehr männerdominiert. Aber ja, dort gibt es ja auch immer wieder so Kampagnen, die eben Menschen auf dieses Thema sensibilisieren sollte. Und nun würden aber vielleicht viele behaupten, ja, aber ich bin ja gar nicht rassistisch. Wie merke ich dann überhaupt, dass ich rassistisch denke oder handle?
Also da könnte ich an verschiedenen Punkten einsetzen. Wo wir uns hinterfragen können, ist, also ich glaube, wir merken es sehr genau. Wenn es ein Gefühl gibt mit einem gewissen Unbehagen oder wenn es auch diese Verteidigung gibt, so habe ich es nicht gemeint, oder diese Ansage, ich bin nicht rassistisch, aber dann, da haben wir es so sehr klar eigentlich auf dem Tisch. Und ich glaube, wir könnten so Kaffeegespräche in einer Teamsituation, aber auch unter FreundInnen, auch mal so beobachten, analysieren, wie wir gesprochen. Sagen wir Leute wie die zum Beispiel, da machen wir die ganze Zeit Veränderungen, da kreieren wir eine vermeintlich homogene, gleiche Gruppe, die einfach so nicht gleich ist. Und also mit dem, das zeigt uns auf, dass wir immer wieder diese rassistische Mühle eigentlich reproduzieren. Also das ist sehr stark in Alltagssituationen. Und wir können auch den Alltag beobachten. Gibt es da Unterscheidungen? Ich fände es interessant, mal zu beobachten, auch wie gehen wir miteinander um im Straßenverkehr, motorisiert und nicht motorisiert, Velo, Auto, wer hat Vortritt, wem geben wir Vortritt, wie gehen wir um, was ist da rassifiziert, was ist vielleicht auch aufgrund von Gender-Ungleichheiten, aber was sind das, da gibt es feine Unterschiede und genau Kinder können ja solche Unterschiede nehmen sie wahr und lernen so auch das rassistische, auch das sexistische System, ohne es bewusst zu lernen, weil wir einander verschieden begegnen. Also, und von dem her gilt es, die eigenen Denk- und Handlungsmuster wirklich zu reflektieren. Und da stelle ich eine Frage, die uns in einem Workshop kürzlich begegnet ist. Können wir uns vorstellen, zum Beispiel, dass eine Schülerin of Color mit zwei Müttern aufwächst? Also denken wir an so etwas? Oder denken wir das so verschieden in Boxen, dass einfach die Frage of Color ist dann die Rassismusfrage, aber wir denken nicht weiter, dass da auch das Familiensystem, da eben vielleicht zwei lesbische Frauen ein schwarzes Kind großziehen. Können wir so weit Gesellschaft denken? Oder in welcher relativ eintönigen Mühle bewegen wir uns auch immer wieder? Welche Zuschreibungen machen wir an Beruf und wenn wir jemanden sehen? Was glauben wir, welchen Beruf jemand hat? Und was empfehlen wir dann auch wieder? Und das machen wir persönlich, aber das machen die Leute eben dann auch auf einer Berufsberatung vielleicht oder in einem Jobcoaching. Welche Biases haben wir, die dann immer wieder eben auch wirksam werden und Zuschreibungen passieren? Und was Leute berichten mit Rassismuserfahrung, ist eben wieder dieses 7-24. Es passiert die ganze Zeit, dass sie so nicht mitgedacht werden, dass sie zu einfach gedacht werden, dass sie stellvertretend sind für alle und dass man von einer Person auf alle schließen kann, was weiße Menschen nicht erleben. Weiße Menschen sind immer individuell, werden eigentlich individuell angesprochen. Und Philomena Essek nennt diese alltäglichen Rassismen, die Leute erleben, Everyday Racism. Aber eben wichtig ist, dass neben diesem alltäglichen Rassismus, dass wir wissen, dass das eben auch die Institutionen prägt, auch die ganze Gesellschaft prägt, wo das inhärent ist. Und am Anfang habe ich gesagt, ja, vielleicht, also ich könnte an verschiedenen Orten beginnen. Ich glaube eben, 1995 wurde die Rassismusstrafnorm eingeführt. Da gab es 1994 eine Abstimmung. Und die Schweiz hat bis dann Rassismus nicht auf sich bezogen. Das war etwas der anderen Länder und kein eigenes Problem. Und trotzdem hat in der Abstimmung haben die Leute gesagt, ja nein, wir können kein solches Gesetz haben, das ist ja ein Sprechverbot nahezu. Das ist, dieser Paradox steht gleichzeitig im Raum. Und wenn wir wissen, es ist ein Sprechverbot, dann wissen wir ja, dass wir eine sehr rassistische Sprache haben. Und das wird doch immer wieder negiert. Und auch seit 1995 haben wir noch nicht gelernt, das sehr stark auf die Schweiz zu beziehen und offen über Rassismus zu sprechen und auch offen über diese gelernten Rassismen zu sprechen, die wir alle, und da meine ich wirklich alle, auch Leute mit Rassismuserfahrung, werden in einem rassistischen System sozialisiert. Und das ist auch sehr schmerzhaft, weil das auch ein Prozess ist, das dann wieder zu erkennen und auch hier zu einem Selbstwert zu finden, der nicht rassistisch geprägt ist. Also es tangiert eben wirklich alle Leute und eigentlich alle auch einengend. Es ist keine Vision von einer freien Gesellschaft.
Es geht noch weiter. Also du hast gesagt, eben in der Schweiz, oder Angela hat es gesagt, ist das immer wieder ein Thema. Aber gerade 2020 war diese Black Lives Matter-Bewegung weltweit, hat riesen Resonanz gefunden. Und ich würde sagen, überall hat man darüber gesprochen. Wie stark hast du diese Bewegung in der Schweiz wahrgenommen? Und hast du das Gefühl, hat sich dadurch etwas verändert, dass wie man gesehen hat, das gibt es überall oder das ist ein Thema überall, hat das vielleicht ein bisschen mehr Legitimation gegeben, zuzugeben, dass es auch hier ein Thema ist?
Ja, die brutale Ermordung von George Floyd hat auch die Schweiz bewegt, zum Glück. Traurig, dass es einen solchen Anlass brauchte und es ist ja nicht der einzige Anlass. Es wurden verschiedene Menschen ermordet 2020. Es wurden auch 2021 wieder Leute brutal ermordet aufgrund von rassistischen Denkweisen. Auch in der Schweiz haben Leute ihr Leben verloren. Also das ist nichts Einmaliges, aber das wurde groß. Irgendwie war das eine historische Begebenheit, die die Welt oder die westliche Welt auch wachrüttelte. Ja, und ich glaube, die Schweizer Gesellschaft oder ein Teil davon hat etwas gelernt, hat sich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, ein bisschen mehr begonnen zuzuhören. Ich habe auch das Gefühl, dass die Medien dazu gelernt haben, dass sie jetzt das rassistische System etwas besser verstehen. Das war am Anfang, im Mai, Anfang Juni 2020 noch nicht so. Da waren ganz viele Fragen da. Auch die Medien waren nicht entsprechend vorbereitet und die JournalistInnen, die hier eine Ausbildung machen, auch nicht fachlich damit schon in Berührung gekommen. Auch hier, Rassismus wird halt nicht gelehrt und mussten sich das erarbeiten. Aber die Bereitschaft war da, das zu erarbeiten. Und wenn wir sehen, im Januar hat der UNO-Ausschuss zu Fragen von Rassismus eine große Anhörung gemacht in der Schweiz, ein großes Papier auch verfasst, was in der Schweiz schiefläuft. Und das wurde medial auch wieder aufgenommen. Der Bundesrat muss Stellung beziehen im Herbst 2022. Also von dem her, es geht wirklich etwas. Race ist jetzt eine Kategorie, die angeschaut wird, neben anderen Kategorien, um Ungleichheiten analysieren zu können. Und die Machtverhältnisse, die in unserer Gesellschaft eingeschrieben sind, werden auch bezüglich Race analysiert. Immer mehr, und trotzdem gibt es auch sehr viel Widerstand, es gibt sehr viel Abwehr dagegen. Man versucht, dieses gesellschaftskritische Nachdenken klein zu sprechen. Also da gibt es schon auch sehr, sehr starke Bewegungen, die auch in der Schweiz gehört werden, die eben wieder versuchen, das jetzige System als richtiges System auch zu legitimieren, konstant, und die eigene Vorherrschaft auch zu legitimieren. Wir haben einen sehr schwachen Diskriminierungsschutz in der Schweiz. Auch hier, die UNO rügt die Schweiz regelmäßig. Obwohl wir in der Verfassung ganz klar ein Gleichheitsgebot haben und ganz klar ein Diskriminierungsverbot haben, auch aufgrund von Race, und es wirkt nicht. Wir kennen das zu anderen Fragen auch. Wir kennen es zur Frage der Frau oder zu Geschlechterfragen überhaupt, Geschlechtsidentität. Wir kennen es zu sexueller Orientierung. Aber diese Diskriminierungsverbote wirken zu wenig im Verfassungsrecht. Und auch das bezüglich des Artikels Rassismusstrafnorm, auch das greift zu wenig, um sich wirklich wehren zu können. Also da haben wir schon noch zu tun als Gesellschaft.
Es ist ja auch spannend, dass man dann immer wieder denkt, die Gesellschaft ist etwas Statisches, das sich nicht verändern darf. Oder viele sich damit schwer tun, dass sich eben gewisse Normen auch mal verändern dürfen. Jetzt, wir haben es eingangs gesagt, beim Intro, du coachst Organisationen, ich habe mir das jetzt notiert, Diversität sensitiver und Rassismus kritischer zu werden. Ist das so korrekt?
Diversität sensibel, sag ich.
Diversität sensibel und Rassismus kritisch. Und jetzt, wie müssen wir uns das vorstellen? Jemand bucht dich quasi oder deine Beratung und dann kommst du in diese Organisation und dann, wie gehst du vor?
Da wir ja eben wenig gelernt haben zu Frage von Machtverhältnissen untersuchen, Diskriminierungsfragen offen zu diskutieren und eben auch Race mit einzubeziehen, braucht es meistens zuerst Fortbildungen, wo es wirklich darum geht, miteinander auf einen ähnlichen Wissensstand zu kommen. Wo stehen wir überhaupt als Gesellschaft und was haben wir für verschiedene Vorstellungen und finden wir auch eine gemeinsame Sprache, wie wir sprechen können? Versuche ich mit den Leuten eine Analyse zu machen, wo finden denn auch innerbetriebliche Ausschlüsse statt? Wie zeigt sich das? Und das heißt eigentlich, beziehe ich da das Wissen der Mitarbeiterinnen mit ein, wenn immer möglich aller Mitarbeiterinnen, und dann untersuchen wir das gemeinsam. Und da gibt es so verschiedene Theorien dazu, wie das gemacht werden kann. Mit einer Kulturorganisation zum Beispiel untersuche ich das anhand der 5 Ps: Personal, Publikum, Programm, Place and Publicity, Partnerschaften, und versuche hinzuschauen, wer ist dann repräsentiert, wer nicht. Die Repräsentation, wie findet die statt? Ist die Stereotyp oder weniger oder nicht Stereotyp? Und wie zeigt sich das dann eben im Programm oder in der Dienstleistung auch? Wie ist die Zugänglichkeit der Orte und wie wird darüber gesprochen dann in der Frage von Publicity? Und so versuchen wir das anhand dieser Ps dann eben wirklich zu erarbeiten und auch miteinander einen Maßnahmenplan zu fixieren, was kurz-, mittelfristig eben gemacht werden kann. Das ist für Leute, die betroffen sind von einer der Diskriminierungsformen, manchmal auch anspruchsvoll, das Wissen zu teilen und zu merken, dass die anderen so wenig sich dazu Gedanken machen mussten. Das finde ich ist etwas Schwieriges, auch in meiner Arbeit, damit einen Umgang zu finden, zum Beispiel. Und trotzdem ist dieses Wissen sehr wichtig einzubeziehen. Was ich versuche, ist aber auch da in verschiedenen Gruppenkonstellationen auch Raum zu geben, dass Leute mit Diskriminierungserfahrung auch unter sich diskutieren können und Leute ohne Diskriminierungserfahrung in einem anderen Raum, und dass man dann aber auch wieder voneinander lernen kann. So versuche ich, das mit den Leuten zu erarbeiten. Das sind längere Prozesse, und es ist eben nicht so, dass es einfach nur im Verhalten des Individuums ist, sondern wirklich auch in den Strukturen. Und die Strukturen werden schon sehr oft auch verteidigt, meiner Erfahrung nach. Dass man sagt, das kann man doch so nicht machen, oder das schließt ja dann andere aus, was meiner Meinung nach selten der Fall ist, dass es andere ausschließt. Aber es ist nicht gewohnt, dass plötzlich bisher marginalisierte Positionen so hörbar sind, dann meinen die Leute, die immer gehört wurden, sie werden nicht mehr gehört. Aber das ist eine Gewohnheitsfrage. Das ist eine Frage von letztlich Raumteilen miteinander. Und das Gefühl ist dann, dass es überproportional ist, aber eigentlich ist es erst egalitär. Und das ist schon auch krass, immer wieder zu erfahren und auch schmerzhaft zu sehen, oder? Und dort beginnt diese Verteidigung dann immer wieder.
Ich stelle mir gerade vor, dass dich jemand engagiert und denkt, ja, bei uns wird das ja schon nicht so schlimm sein. Und dann kommst du und dann machst du zack, 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 zack. Sind dann die Leute auch oft erstaunt, was alles in den Organisationen eben noch nicht diversitätssensibel und rassismuskritisch ist.
Ich hoffe doch. aber es ist schon so. Also die Leute sind, ich glaube, nicht erstaunt, oder? Weil ein Gefühl ist eigentlich da, aber es wird dann so manifest. Und das ist manchmal dann schmerzhaft.
Und ich glaube, auch die dich wirklich buchen, die sind ja irgendwo doch offen dem Thema gegenüber, oder? Ich glaube, kritischer wird es da, die das Thema so negieren oder einfach nicht darüber sprechen wollen, die würden dich ja auch gar nie buchen.
Absolut.
Ja. Und heute ist es ja eben, man spricht viel von Diversity und Inclusion, und es gibt ja auch solche Siegel und Label, die man sich da, ich will nicht sagen erkaufen kann, aber machen genau kann. Was hältst du von solchen Konzepten?
Ja, ich finde es auch schwierig. Ich habe noch kein Label entwickelt, dass wenn man mit mir gearbeitet hat, dann ein Label erhält.
Das wärst du?
Das wäre jetzt die Marketing-Idee. Brauche ich nicht. Nein, finde ich nicht der richtige Zugang. Auch das ist nie etwas Abgeschlossenes, oder? Das ist etwas, an dem wir lernen müssen. Auch ich lerne konstant dazu. Und auch ich mache konstant Fehler. Ich hoffe, ich höre dann nachher richtig zu und kann mich auch entschuldigen, ohne zu rechtfertigen. Bezüglich Firmen und so Labels, also Diversität ist halt auch ein schwieriger Begriff, ist auch kommerzialisiert ein Stück weit. Diversity und Inclusion, die großen internationalen Firmen haben alle diese Abteilungen. Bin auch schon angefragt worden, ob ich mitarbeiten möchte. Wenn ich dann sage, ja, aber wir müssen das ganzheitlich denken, das hat etwas mit der Dienstleistung zu tun, das hat etwas mit dem globalen Gefüge zu tun, dann ist Schluss mit Nachdenken, und das ist für mich eigentlich die Antwort, wer es wie ernst meint. Es ist nicht innerbetrieblich nur das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen. Es geht darüber hinaus. Und viele Firmen arbeiten weiter an globalen Ausbeutungsverhältnissen, aber möchten, dass die Leute dann sich wohlfühlen in der Abteilung, in der sie sind. Und das, finde ich, geht nicht auf. Also von dem her, ihr hört doch eine starke Kritik. Ich finde, wenn wir Diversität sagen, müssen wir es immer machtkritisch anschauen, und machtkritisch hat etwas mit Hierarchieverhältnissen zu tun, die eingeschrieben sind in der Gesellschaft. Und die stark wirken und die ganze Hierarchie ja auch immer wieder eben, also reproduzieren und versuchen zu legitimieren. Es ist ja auch nicht Zufall, dass weiße Männer CEOs sind, vor allem in der Schweiz, oder? Jetzt gibt es irgendeine Klausel dazu, aber das ist die Seite des Ausbeutungsverhältnisses. Und da werden die Jobs weitergegeben, da werden die Leute gefördert. Natürlich sind sie dann auch in diesen Positionen, aber das ist eine Quote, und zwar eine knallscharfe. Das, glaube ich, müssen wir in den Blick nehmen. Aber ja, das zu verteilen, wie ich vorher gesagt habe, ist ungewohnt. Und das heißt halt, es ist einem auch nicht mehr per se der oberste Platz vorgesehen. Und da loszulassen, ist für die einen schwierig. Und diese Aushandlungen, die laufen. Und das zeigt aber einfach auch, dass der Begriff der Gerechtigkeit nicht für alle der gleiche Begriff ist. Die einen unterstützen ihren Status quo und für andere ist es ein ganz anderes Erfahren und Kämpfen für Gerechtigkeit.
Was bräuchte es dann aus deiner Sicht, dass eben die Organisationen, beschränken wir es mal auf in der Schweiz, wirklich das ganzheitlicher sehen, ganzheitlicher denken und, ich sage jetzt mal, wirklich inklusiver werden?
Ich finde das eine schwierige Frage, aber also ich meine, letztendlich, also ich glaube, es braucht eine Politik, die das eben, die sich ausrichtet auf die Frage der sozialen Gerechtigkeit und Teilhabe aller, und mit dem meine ich auch eine Firmenpolitik, das wie auch eine, ich sage jetzt Gesellschaftspolitik, eine demokratische Politik, die eben das auch ins Zentrum stellt und dann die Zugänge zu Ressourcen für alle versucht zu organisieren, dass die für alle erreichbar sind. Und das bedeutet aber auch, dass wir nicht alle allen genau das Gleiche zukommen lassen, sondern dass wir hinschauen, welches Resultat passiert. Es gibt auch dieses schöne Bild, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, drei Leute auf einem Böckli schauen über einen Hag und schauen einem Sportspiel zu. Und das wäre so eine Frage der Gleichbehandlung. Aber wenn wir zu einem Weg kommen wollen, dass alle etwas sehen können, nämlich die kleine Person, die große Person und vielleicht auch die Person im Rollstuhl, wenn wir diese drei Figuren haben auf dem Böckli, dann braucht es verschiedene Zugänge, damit alle eben über diesen Hag sehen können. Die große Person braucht kein Böckli. Also heißt das aber, dass die kleine Person vielleicht zwei erhält. Und die Person im Rollstuhl braucht vielleicht eine Rampe, die aber dann auch noch erhöht ist, aber dass sie überhaupt auch aufs Böckli kommt. Und so müssen wir, glaube ich, darüber nachdenken, wohin soll das denn gehen. Und aber auch von den Bildern loslassen und den Stigmatisierungen, wer was überhaupt kann. Und das ist nicht nur bezüglich Race, das ist bezüglich allen Kategorien. Was können wir imaginieren? Können wir uns eine CEO imaginieren, die, ich sage jetzt mal, die blind ist? Können wir uns das vorstellen? Oder ist das ein absolutes No-Go? Ich sage jetzt immer CEO, weil das so ein Bild ist von halt einer Machtposition. Aber diese Vorstellungen sind gar nicht vorhanden, oder? Es gibt so extra Plätze für gewisse Gruppierungen. Und es wird nicht auf das Individuum geschaut, wohin das Individuum kann, welche Ressourcen, Fähigkeiten jemand mitbringt. Sonst passiert alles über diese kollektiven Zuschreibungen.
Und Rassismus spiegelt sich ja jetzt in den Bildern, die du gesagt hast, aber eben auch in der Sprache, im tagtäglichen Sprachgebrauch. Du hast dich damit beschäftigt und hast auch ein Sprachglossar zusammengestellt. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Beispiele geben, wo du beispielsweise rassistischer Sprache begegnest, wo wir es vielleicht nicht vermuten würden.
Ich finde es noch schwierig, Beispiele zu nennen, weil mit dem, und das weiß man eben auch aus der Forschung, dass wir mit dem immer wieder auch Bilder zementieren und das hervorbringen als dann doch richtig, auch wenn man es diskutiert als nicht richtig. Aber ich glaube, wir können als Gesellschaft, haben wir so viel gelernt, was Sprache betrifft. Sprache ist konstant im Wandeln. Die Jugendlichen zeigen es uns am besten, wie wir auch sprechen können. Und was ich für mich gelernt habe, ist, dass ich zuhören zuhöre, wie Gruppierungen, die sich auch politisch einmischen im öffentlichen Raum, sich zeigen, was ihnen wichtig ist an einer diskriminierungssensiblen Sprache, dass ich von diesen Gruppierungen eben auch lerne und das für mich annehme. Und das versuche ich auch im Glossar einzubauen. Und manchmal sagen dann Leute, ja, aber es sind jetzt so viele Anglizismen, warum sagen wir dann Person of Color und nicht im Deutschen? Im Deutschen sagen wir es nicht, weil in einer Übersetzung, weil es eben verletzend ist, weil es sehr oft für eine rassistische Beschimpfung gebraucht wurde. Und Person of Color aber in weltweit eigentlich der Begriff ist, der bezeichnet, dass Personen Rassismuserfahrungen machen und dass das so ein geteilter Wissensraum ist, den die Leute dann eben auch miteinander teilen, die dieses Wort oder diesen Begriff für sich selber verwenden. Und wenn ich aber über Sprache nachdenke, dann kommt mir ein Beispiel in den Sinn. Ich sage heute auch nicht mehr, ich muss schnell der PTT anrufen, weil meine Telefonverbindung nicht tut, sondern ich brauche dann das neue englische Wort, also auch nicht mehr so neu, Swisscom, ohne zu zögern. Also da haben es alle Leute gelernt. Und das möchte ich wie auch aufzeigen. Also wir lernen es. Es hat etwas mit dem Willen zu tun, das auch einzuüben und anzunehmen. Und sehr oft passiert das nicht.
Und vielleicht gerade bei diesem Beispiel zu bleiben, ich finde das jetzt gerade sehr schön, dieses Wort People of Color. Es gibt ja dann Leute, die sagen, ja, aber das ist ja auch rassistisch, weil wir sind ja weiß und wir sind ja dann nicht gemeint. Was sagst du dazu? Also ich meine, hat das jetzt mit dem zu tun, dass man dann eben das, was du vorhin erklärt hast, in den Organisationen, oder dass man egalitärer eigentlich wird und diese andere Gruppierung sich einfach nicht gewohnt ist, auch mal nicht dazu zu gehören? Oder wie erklärst du dir dieses Phänomen?
Also das ist das eine, glaube ich. Plötzlich gehört man nicht dazu und ist aber eigentlich immer die Norm. Und das andere, eine andere Schwierigkeit ist aber auch plötzlich zu merken, oh, ich habe auch eine Race. Also dieses rassistische System bezeichnet nicht nur die anderen, sondern es bezeichnet auch mich und es gibt ein Wort dafür, nämlich weiße Person. Und weiße Person ist ja auch keine Hautfarbenbezeichnung, wie auch schwarze Person oder Person of Color nicht auf die Hautfarbe hindeutet, sondern es ist auch konstruiert aus diesem rassistischen Konstrukt heraus, in dem wir leben, dass es eben die nicht rassifizierten Leute gibt, die werden weiß genannt, das heißt die Leute, die keinen Rassismus erleben, und die rassifizierten Leute, das sind die, die Rassismus erleben und sich selber sehr oft schwarze Person nennen oder Person of Color also übergeordnet. Und ja, das ist manchmal seltsam, auch plötzlich so bezeichnet zu werden. Bisher hat man eigentlich immer die anderen markiert und bezeichnet und vermessen. Und jetzt haben alle einen Begriff.
Und dieses Sprachglossar, dieses kann man auf deiner Webseite kostenlos herunterladen. Sehr spannend, sich da mal auch auseinanderzusetzen und einen Selbstcheck zu machen, wie rassismuskritisch denn die eigene Sprache auch ist. Wir werden dann noch auf deine Webseite auch verlinken in den Shownotes. Genau, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja, mit Rassismus, ich habe mich eigentlich noch wenig befasst mit diesem Thema, finde es eigentlich noch spannend. Was würdest du dann aber dieser Person raten? Was kann er sie tun, die eigene Haltung punkto Rassismus auch bewusster zu werden oder zu überprüfen? Wo beginnt man da?
Ja, das ist eine gute Frage. Wo beginnen wir? Und es ist eine sehr wichtige Frage, weil es nämlich gut ist, nicht zu beginnen beim Ausfragen einer Kollegin oder eines Kollegen, sondern sich selber mal zuerst Wissen anzueignen. Und Rassismus ist nicht erst dann ein Thema, wenn eine rassifizierte Person ins Team kommt, sondern das ist eben, dass sie nicht im Team ist, ist eben schon ein Zeichen von Rassismus. Und deshalb müssen wir uns vorher Gedanken machen. Ich finde das Hörbuch Exit Racism von Tupoka Ogett sehr, sehr toll. Das gibt es als Hörbuch oder als Lesebuch. Das kann erworben werden, das Hörbuch ist aber gratis. Das ist ein super Einstieg in eine rassismuskritische Auseinandersetzung, um rassismusarme Räume zu schaffen. Dann würde ich, wenn Tupoka Get gelesen ist, würde ich sehr empfehlen, Laila F. Saad zu lesen, Me and White Supremacy, Untertitel Warum kritisches Weißsein bei mir selber beginnt. Das adressiert eher die weißen Personen, ist aber auch für Personen mit Rassismuserfahrung interessant. Da werden die verschiedenen Mechanismen genauer benannt und erläutert, wie eben diese Abwehr funktioniert. Und die Auseinandersetzung zu merken, aha, das passiert bei mir und das mache ich immer wieder, finde ich eine sehr gute Auseinandersetzung. Und sie ist nicht nur für Race, sie ist auch bei anderen Diskriminierungen, kennt man diese Phänomene von Derailing, White Gaze, Schweigen, Silencing, Tone Policing, das sind alles die Begriffe, die da eben erläutert werden. Und das Allerbeste finde ich, wenn man sich zusammentut mit ein, zwei Freundinnen und miteinander so etwas liest, sich das gegenseitig vorstellt und im Austausch ist, weil ich glaube, es wichtig ist, auch darüber zu sprechen, sprechen zu lernen, in einen Austausch zu kommen und sich auch gegenseitig zu ermutigen, wirklich dann auch zu intervenieren, eigene Biases immer wieder zu reflektieren und miteinander im Austausch zu sein. Das, glaube ich, ist etwas, was eben miteinander auch stärker ist, wenn auch gemeinsam ein Verständnis da ist. Und so fände ich das einen guten Einstieg. Ein weiteres Buch möchte ich noch erwähnen. Das Buch heißt Sprache und Sein von Kübra Gümüşsey. Das finde ich auch sehr interessant, wenn es eben wirklich auch darum geht, wie sprechen wir und wie fest hat das Sprechen, Sprach und auch Bildpolitik etwas zu tun mit unserer Gesellschaft und der Hierarchien in unserer Gesellschaft. Ich finde, sie hat da ein sehr zugängliches Werk geschaffen. Das wären so mal so drei Tipps und natürlich sehr wichtig auch, wenn man auf Insta ist, da auch gewissen Leuten zu folgen, unter anderem Tupoka Oget, aber auch vielen weiteren Leuten, die eben ihr rassismuskritisches Wissen gratis zur Verfügung stellen. Das finde ich ist natürlich eine gute Möglichkeit, immer wieder auch im Alltag beim Durchscrollen zu merken, ah ja, kann ich mir auch wieder mal Gedanken machen.
Super, vielen, vielen Dank für diese Starter-Tipps. Sehr spannend, wenn jetzt jemand dich finden möchte, mehr über dich erfahren möchte, wie kann man mit dir in Kontakt treten, dir folgen, dich finden?
Ich teile viel auf meiner Webseite www.elmavi.ch. Mein Insta-Profil ist öffentlich, Rahel Elmavi, da findet man mich auch. Da bin ich aber weniger aktiv im Sinne von, dass ich rassismuskritisches Wissen teile. Ich würde sagen, auf meiner Webpage findet man relativ viele Informationen. Und was ich vielleicht auch noch erwähnen kann, ein Projekt, das ich auch noch mache, ist das Projekt der Vorbilderbücher. Das sind auch auf Insta ein Kanal, wo wir Bilderbücher und Jugendromane mit ProtagonistInnen of Color eben vorstellen, damit Lehrpersonen, Bibliotheken, aber auch Eltern und Kita-Erzieher eben wirklich auch Bilder nach Hause oder Bücher nach Hause tragen können, damit verschiedene Geschichten auch in den Kinderzimmern und Jugendzimmern erwähnt werden können. Und dem kann man auch folgen. Da gibt es immer wieder Updates. Diese Bücher lesen wir alle selber und wählen aus, welche wir empfehlen können. Und da gibt es doch schon eine schöne Summe, die zusammengekommen ist.
Vielen, vielen Dank für das Teilen deines unerschöpflichen Wissens zu diesem Thema. Es war sehr, sehr spannend von dir zu hören und da ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Wir kommen schon zur letzten Frage und die ist immer die gleiche bei uns im Podcast. Unsere Plattform Women's Guide soll Frauen inspirieren, ihren Lebensweg authentisch zu gehen und ihr persönliches Potenzial zu entfalten. Die Frage an dich, wer hat dich inspiriert, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du ihn gehst?
Es sind Also zuerst muss ich sagen, es sind viele. Und es sind viele auch schwarze Denkerinnen, Autorinnen. Eine erwähne ich explizit, André Lorde. Sie hat mir sehr viel an die Hand gegeben und sie hat schon viele Generationen geprägt auf einem queer-feministischen, rassismuskritischen Weg. Und wer mich aber auch immer wieder sehr prägt, ist Wangari Maathai, die erste Friedensnobelpreisträgerin, eine kenianische Wissenschaftlerin, feministische Ökopionierin, Frauenrechtlerin, Kämpferin für Gerechtigkeit und Demokratie. Sie hat viel, für vieles ist sie eingestanden, für vieles musste sie auch ins Gefängnis gehen und ist immer wieder aufgestanden und hat weitergekämpft und ihr Wirken und ihr Mut inspiriert mich. Und von diesen beiden Personen, die ich jetzt erwähnt habe, wirklich auch dieser immer intersektionale Ansatz, dass das eine nicht gegen das andere ausgespielt ist, sondern miteinander verwoben erst wirkt, das finde ich enorm wichtig und das nehme ich mit und möchte das eben auch in meinen Aktivitäten noch mehr auch auf die Frage von Ökologie ausrichten, was bisher immer mitgedacht, aber noch nicht in meinem Handeln in einem politischen Sinne so stark war, sondern erst in meinem individuellen Handeln. Und da hoffe ich, das noch mehr auch in Projekten mitdenken zu können, wie das Wangari Maathai eben auch konnte.
Ja, vielen Dank für diese inspirierenden Persönlichkeiten. Und liebe Rahel, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über dieses komplexe Thema zu sprechen, mit dem du eben mehrere Vorlesungsreihen hättest füllen können und dich unseren Fragen gestellt hast und das so einfach für uns heruntergebrochen hast. Eben, wir haben ja jetzt auch wieder nur an der Oberfläche gekratzt. Man kann da natürlich noch viel mehr eintauchen und wir hoffen, dass wir auch Zuhörerinnen erreichen konnten, sich diesem Thema etwas anzunähern und auch getrauen, mutig zu sein, ja, sich mit dem auseinanderzusetzen und eben nicht wegzuschauen. Wir wünschen dir weiterhin ganz viel Erfolg und Freude bei deiner Arbeit und hoffen, unsere Wege kreuzen sich wieder einmal.
Ich danke euch auch ganz herzlich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, auch dazu sprechen zu können und ich finde es toll, dass ihr euch so engagiert und verschiedenes Wissen zusammenbringt immer wieder. Das freut mich sehr. Ja, herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass auch du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du in 2 Wochen wieder reinhörst. Und wie immer freuen wir uns auf dein Feedback auf info@womensguide.ch. Und wie immer findest du auch alle Links auf Social Media, unserer Webseite und in den Shownotes. In diesem Sinne, stay inspired and connected.